Grüß Gott und herzlich willkommen zur Sendereihe Katechismus, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Heute schauen wir auf die Gottesmutter bzw. auf das Gebet der Gottesmutter. Wie und wofür hat Maria gebetet? Dieser Frage gehen wir nach, indem wir die Artikel des Katechismus der katholischen Kirche betrachten, die Nummer 2617 und folgende. Bei uns zu Gast ist heute Pater Jörg Thiemann, er ist Marienhiller Missionar und Wallfahrtsseelsorger in Maria Beinberg im Bistum Augsburg. Grüß Gott, Pater Jörg.
Ja, grüß Gott, Frau Kuhl. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol.
Dann freuen wir uns auf Ihre Betrachtungen.
Ja, und ich freue mich darauf, diese Betrachtungen halten zu dürfen. Wie und wofür hat Maria gebetet? Maria hat gebetet als Jüdin, der erste Punkt. Wenn wir über das Beten Marias erzählen wollen, dann ist es etwas anderes als bei Jesus. Von Jesus wird in der Bibel öfters berichtet, dass er sich zum Gebet zurückzog, in die Einsamkeit. Weiter kennen wir von Jesus Bibelstellen, in denen er über das Beten spricht. Was ist die rechte Haltung des Betens? Was kann der Inhalt vom Beten sein? Jesus lehrt uns das Vaterunser. Bei Maria ist das etwas anderes. Richard Rohr schreibt, dass die Bibel nicht berichtet, dass sie gebetet hat. Dennoch ist sie für viele Menschen ein Vorbild des Betens, besonders für viele Ordensgemeinschaften. Maria wird als jüdisches Mädchen gebetet haben, wie andere Menschen ihrer Religion auch. Dieses Beten war sehr biblisch und alttestamentlich geprägt. Das zeigt sich bei dem einzigen von Maria überliefertem Gebet, das Magnificat. Für unsere Überlegungen heißt das, wir müssen ihr Leben und ihre Worte betrachten, um daraus zu schließen, wie Maria gebetet hat. Maria hat so gebetet, wie sie gelebt hat. Ihre Handlungen, ihre Antworten und ihr Leben ist das Ereignis ihres Betens. Beten und Leben waren bei ihr eine Einheit. Der Apostel Paulus schreibt über das Beten: Betet ohne Unterlass. Das heißt nicht, dass wir den ganzen Tag auf Knien liegen sollen, nicht den ganzen Tag mit gefalteten Händen herumlaufen. Unser Leben soll ein Gebet sein. Eine Antwort auf die Liebe Gottes, ein Suchen, das Fiat, dein Wille geschehe, zu erfüllen, in allen Handlungen und allen möglichen Situationen unseres Lebens. Wir können also bei Maria in die Schule des Betens gehen. Sie ist uns ein Vorbild für unser Leben und unser Beten. Zweitens, das Magnificat, das wichtigste Gebet Marias. Das Magnificat ist das wichtigste Gebet, das uns von Maria überliefert ist. Nach den Erkenntnissen der Bibelwissenschaften wurde dieses Gebet aus verschiedenen Sätzen des Alten Testamentes heraus zusammengestellt. Daraus ist zu schließen, dass der Evangelist Lukas, der uns dieses Gebet überliefert, in diesem Magnificat die Art und Weise des Betens der Gottesmutter überliefert und auch die Haltung Marias zu Gott beschrieben hat. Diese Haltung, wie sie im Magnificat zum Vorschein kommt, sollte auch unsere Haltung werden. Hugolin Langkamp, ein Franziskanerpater, schreibt zu dieser Tatsache, dass Lukas das Magnificat später eingefügt haben kann, folgendes: Nicht auszuschließen ist, dass das Magnificat als hymnisches Danklied er später in die Besuchserzählung Marias bei Elisabeth eingefügt wurde. Dann natürlich würden die Worte Elisabeths über den Glauben Marias den Höhepunkt der ursprünglichen Szene bilden. Wer mit einem späteren Einschub des Magnificat rechnet, muss natürlich für das Lied einen überzeugenden Sitz im Leben finden. Alle Entwürfe übergehen natürlich eine wichtige Frage, die jeden Marienverehrer interessiert, nicht. Hat denn dann Maria gar keinen Anteil am Magnificat? Wer eine Mariologie mit Maria befürwortet, wird auch für die Entstehung des Magnificates Maria nicht ausschließen dürfen. Mit diesen Worten Langkamps wird unterstrichen: Im Gebet des Magnificates zeigt sich, wie Maria gebetet hat. Das wird Lukas beachtet haben. Viele Worte im Magnificat finden sich auch im Alten Testament wieder. Aus der von Langkamp herausgestellten Aufstellung greife ich zwei Beispiele heraus. So ist der Beginn des Magnificats: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter, abgeleitet vom Lied der Hanna aus dem ersten Buch Samuel. Mein Herz ist voll Freude über den Herrn, große Kraft gibt mir der Herr. Der zweite Satz: Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, findet seine Entsprechungen im ersten Buch Samuel, erstes Kapitel, Vers 11. Herr der Heere, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, mir zum Glück, dann werden die Frauen mich beglückwünschen. Mit diesen Beispielen wollte ich zeigen, was Richard Rohr über das Magnificat schreibt. In Marias Lobgesang fasst Lukas die Wirklichkeit des Alten und Neuen Testamentes zusammen. Manche nennen das Magnificat die bündigste und vollkommenste Zusammenfassung biblischer Spiritualität. Die Entwicklung Israels führt genau bis an diesen Punkt. Und das geistliche Wachstum der Kirche nimmt genau hier seinen Anfang. Es ist die Grundeinstellung jeder Christin und jedes Christen, aller wahren Jüngerinnen und Jünger Jesu, jedes Menschen, der Gott so völlig vertraut, dass Gottes Wort in der Welt Gestalt annehmen kann. Langkamp schreibt dazu: Meines Erachtens gibt der Verfasser des Magnificat in Kürze all das wieder, wovon das Herz Maria erfüllt war. Er lässt die Schrift sprechen, um das Lob- und Dankgebet Marias als ein mit Heiligem Geist erfülltes Gebet der Christenheit zu hinterlassen. Gleichzeitig will er uns sagen, dass neben den wunderbaren Geburten Samuels und Isaaks das Gebären Marias nicht nur Fortsetzung und Höhepunkt dieser Wunder ist, sondern etwas Neues, Einmaliges, nicht Wiederholbares. Soweit Langkamp. Wenn Gebet die Verbindung des Menschen mit Gott ist, dann zeigt sich in diesen Worten: Maria war mit Gott in einer sehr tiefen Weise verbunden. Tatsächlich war ihr ganzes Sein ein einziger Ausdruck des Willen Gottes. So ist auch zu verstehen, was Richard Rohr schreibt: Maria wird von vielen als eine zweite Schöpfung angesehen. wieder eine Schöpfung aus dem Nichts. Doch ich ergänze diese Worte, wieder eine Schöpfung aus Liebe heraus. Maria hat das gelebt, wer wir Menschen vor Gott sind. Sünde bedeutet ja, dass der Mensch wie Gott sein will, dass sich der Mensch von Gott abkehrt. Damit macht er sich zum Maß aller Dinge. Wie anders das bei Maria ist, zeigt sich bereits im ersten Satz. Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. In diesem ersten Satz zeigt sich der Sinn des Betens überhaupt. Der Mensch preist Gott für alle Taten, für alles, was der Mensch von Gott empfangen hat. Maria macht Gott groß. Hat ein Mensch überhaupt das Recht, Gott groß zu machen? Wie kann ein Mensch Gott groß machen? So fragt Klaus Hämmerle in seinem Buch Dein Herz an Gottes Ohr. Er antwortet selber: Ja, das Lob preisen, Gott verherrlichen, das ist in der Tat Vollzug menschlichen Kleinseins und menschlicher Größe zugleich. Sag mir, so Hämmerle, was für dich groß ist, und ich sag dir, wie groß du bist. Wie groß du gerade in diesem Kleinsein bist, das anderes für dich groß sein lässt. Das ist der Adel des Menschen, dass er Größe, einzig wahre Größe zu erkennen, zu benennen, zum Inhalt seines Wortes, ja seines Lebens werden lassen kann, nämlich die Größe Gottes. Es ist die Aufgabe des Menschen, die Größe Gottes zu loben. Nicht, dass sich Maria bzw. der Mensch dadurch etwa niedermacht. Eine Verstehenshilfe gibt uns das Buch Genesis. Da heißt es ja im ersten Kapitel: Lasst uns Menschen machen, als unser Abbild uns ähnlich. Als Abbild Gottes ist der Mensch berufen, die Welt zu gestalten. Doch ist der Mensch Gott nur ähnlich. Der Mensch ist nicht Gott gleich. Der Mensch, er steht immer noch unter Gott, ist abhängig von seiner Liebe, ist angewiesen auf die Weisungen, die er von Gott erhält. Und dieser Gott, an ihn zu glauben, das bedeutet für uns Menschen Leben. Beachtung verdient auch das Wort Retter. Der gläubige Jude und die gläubige Jüdin denkt an die Rettung aus Ägypten. Nur Gott konnte die Israeliten retten. Es waren nur die Demütigen und die Kleinen, die Armen Jahwes, die sich dessen bewusst waren. Sie sind es, so schreibt Richard Rohr, die in der Sklaverei in Ägypten gelitten und auf das rettende Handeln Gottes gewartet haben. Sie sind es, die die Knechtschaft in Babylon ausgehalten haben und von den Propheten getröstet wurden, die mit ihnen im Exil waren. Sie sind es, die jahrhundertelang auf den Messias gewartet haben, in der Hoffnung, durch ihn von der Fremdherrschaft befreit zu werden. Sie sind es, die bis heute keine eigene Macht haben und völlig abhängig sind von Gottes Macht. Menschen, die in diesen Lebenssituationen sind, können so beten wie Maria, können Gottes Größe rühmen. Dabei ist Gott für uns Menschen da, was er auch für die Israeliten war. Auch wir sind von der Größe Gottes abhängig. Interessant ist das, was ich einmal bei Christoph Kardinal Schönborn über die Weise des jüdischen Betens gelesen habe. Das Wort preisen ist auch zu übersetzen mit dem Wort segnen. Der Mensch segnet Gott. Er gibt Gott den empfangenen Segen zurück. Maria segnet Gott, indem sie die Segnungen Gottes im Folgenden aufzählt. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. In der Verkündigungsszene hat sich Maria bereits als die Magd bekannt und benannt. Sie sieht sich als Dienerin des Herrn, ganz bereit, den Willen Gottes zu tun. Aus diesem Glauben heraus konnte sie, wie ich es ja gestern dargelegt habe, ihr Fiat sprechen. Dieses Fiat bzw. das Preisen Gottes ist die Antwort Mariens auf die großen Taten Gottes an ihr und an den Menschen am Volk Israel. Der große Gott schaut auf die Niedrigkeit seiner Magd. Diese Erfahrung ist aufgeschrieben im Psalm 8. Was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, des Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn nur wenig geringer gemacht als Gott, hast ihn mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. So wie Marias Gebet nur die Antwort ist auf die Wohltaten Gottes, so ist es auch mit unserem persönlichen Gebet. Wir Menschen geben nur die Antwort. Wir dürfen die Worte aus dem Magnificat nicht nur unter dem Blickwinkel lesen, dass wir vor Gott klein oder wertlos sind. Wir sind vor diesem großen Gott wertvoll. Wir sind wertvoll nicht aus uns selbst heraus. Wir sind es, weil Gott uns liebt, weil Gott uns für wertvoll beachtet. So ist auch die erste Anrede, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Also diese Anrede des Engels bei der Verkündigung, ein Zeichen der Liebe Gottes zu Maria. Gott hat Maria begnadet. Richard Rohr schreibt dazu Folgendes. Der Ausdruck, den wir gern mit Du bist voll der Gnade übersetzen, ist im Griechischen eine Passivform. Man könnte den biblischen Ausdruck vielleicht auch umschreiben mit Du, der du begnadet worden bist, wie nur immer einer begnadet werden kann. Die Passivform im Griechischen macht deutlich, dass das Wort Gnade nichts über den Empfänger, also Maria, sondern über den Geber etwas aussagt, also über Gott. Gott, der Empfänger, ist begnadet. Es ist mit keinem Wort die Rede davon, was Maria getan hätte. Es wird nur gesagt, dass Gott sie erwählt hat. Maria und damit auch wir sind zuerst von Gott angesprochen. Es ist nicht unsere Leistung oder unser Verdienst oder unsere Würdigkeit, warum Gott uns anspricht und erwählt. Die folgenden Sätze des Magnificat sind dann noch Ausfaltungen. Gott erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Mit diesem Fürchten ist nicht gemeint, dass wir Menschen Angst haben sollen. Wir lesen in der Bibel, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Es ist der Mensch, der Gott anerkennt als seinen Schöpfer und als seinen Retter, der weiß, dass er aus Gott lebt. Es ist der Mensch, der an sich handeln lässt. Im Magnificat zeigt sich dann auch die Zuwendung Gottes gerade zu den schwächeren Gliedern jeder menschlichen Gesellschaft. Da werden die zerstreut, die im Herzen voll Hochmut sind. Die Hungernden werden mit seinen Gaben beschenkt. Die Reichen gehen leer aus. Menschen, die glauben, aus ihrer eigenen Kraft und aus eigenen Mitteln leben zu können, die sich auf ihre eigene Intelligenz berufen können, werden erfahren, jeder Mensch lebt einzig und allein aus der Gnade Gottes. Ich kann noch so intelligent sein. Ich bin vor Gott immer ein Beschenkter. Es zeigt sich in diesen Worten, wie revolutionär das Magnificat ist. Dreht es doch alles um, was wir in der Welt erleben. In diesen Worten zeigt sich doch auch, dass der Glaube an Jesus Christus nicht dazu auffordert, Gegebenheiten und Unterdrückung hinzunehmen, sondern der Glaubende wirkt aktiv an der neuen Welt mit. Dabei sind die Worte nicht nur im Hinblick auf ein späteres Eingreifen Gottes aufgeschrieben und gesprochen. Das Eingreifen Gottes nimmt bereits hier in diesem Leben seinen Anfang. Es beginnt mit dem Fiat, das Maria spricht. Es beginnt mit dem Wirken Jesu. Und es beginnt, wenn wir als Christen und als Christinnen versuchen, nach dem Glauben zu leben. Dies bedeutet aber immer, sich der Welt nicht anzupassen. Christiane Bundschuh-Schramm schreibt in ihrem Vorwort zu ihrem Buch Mariengottesdienst, Du bist gesegnet unter den Frauen, folgendes. Nach einer Phase der Distanzierung entdeckten feministische Theologinnen Maria neu. So sehr sie das traditionelle Marienbild als patriarchalisches Instrument zur Unterdrückung der Frau geißelten, so wenig konnten sie sich der Faszination Marias entziehen. Also bitte das jetzt nicht missverstehen. Natürlich eine gesunde Marienverehrung unterdrückt keinen Menschen, weder Mann noch Frau. Feministische Theologinnen sahen immer mehr in Maria das weibliche Antlitz Gottes und lasen das Magnificat als Lied der Befreiung. In Maria sahen sie das Urbild einer unangepassten, vom prophetischen Geist erfüllten Frau, die Frauen sogar ermutigt, sich aus Zwängen zu befreien und ihr Leben eigenverantwortlich zu bestimmen. Wenn sich Christen und Christinnen von einer gesunden Marienverehrung abgewandt haben, dann weil Maria dazu benutzt wurde, dass Frauen sich unterdrücken ließen unter dem Deckmantel einer christlichen Demut. Dabei möchte ich auch hier nicht missverstanden werden. Echte christliche Demut ist etwas sehr Positives. Sie erkennt Gott an und sie erkennt auch seinen eigenen Wert vor Gott und den Menschen an. Maria ist nämlich nicht nur die angepasste, die demütige Frau. In ihrem Ja zeigt sie die höchste Freiheit. Und Gott will uns als freie Menschen, so wie Maria ein freier Mensch war. Durch das Gebet werden wir Menschen fähig zu einem wirklichen und freien Glaubensgehorsam. Momentan beschäftige ich mich mit einer Lebensbeschreibung vom Papst Johannes Paul I., dem 33-Tage-Papst. Kurz nach seiner Priesterweihe hegte er den Wunsch, Jesuit zu werden. Doch sein Bischof lehnte seine Bitte, sich diesem Orden anschließen zu dürfen, ab. Albino Luciani fügte sich dem Bischof, doch empfand er das nicht als Unfreiheit. Es war für ihn ein Akt der Freiheit, ein Akt der Freiheit gegenüber eigenen Wünschen. Regina Kummer schreibt dazu in ihrem Buch Papst Johannes Paul I. begegnen: Einmal hatte er sicherlich großes Verständnis für die Begründung der Absage durch seinen Bischof. Zu groß war der Priestermangel in der Diözese. Wichtiger als dieses äußere Argument ist allerdings die in Luciani selbst liegende charakterliche Verfasstheit und das Verständnis dessen, was kirchlicher Gehorsam besagt. Auch für den jungen Albino Luciani bedeutet Gehorsam keinen Verlust an Selbstbestimmung und Freiheit, sondern im Gegenteil einen Gewinn an Freiheit, weil sich der Spielraum der Verfügbarkeit gegenüber Gott durch den praktizierten Gehorsam vergrößert. Und da das genau das ist, was er ein Leben lang anstrebte, Gott ohne irgendeinen Vorbehalt zur Verfügung zu stehen, steht kirchlicher Gehorsam einer Selbstbestimmung nicht konträr gegenüber, sondern dient ihr vielmehr zur Reife und zur Erfüllung zu gelangen. So viel zum Gehorsam. Auch die letzten Verse des Magnificats sind eine Beschreibung der Erfahrung des Volkes Israel mit Gott. Gott nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Israel ist das auserwählte Volk. Es ist ein kleines Volk. Nur durch das Eingreifen Gottes konnte es befreit werden aus der Knechtschaft Ägyptens und aus der babylonischen Gefangenschaft. Dieses auserwählte Volk Gottes erfährt Gottes Erbarmen mit dem Messias. Der Ursprung dieses auserwählten Volkes war Abraham. Abraham war für das Alte Testament der Inbegriff des Glaubensgehorsams Gott gegenüber. Maria ist dieses für das Neue Testament. Darum führt das Gebet zu einem echten Gehorsam Gott gegenüber. Ein Gehorsam, aber der zur wahren, echten Selbstverwirklichung führt. Maria steht, so Christine Bunschusch-Schramm, als Mensch uns zur Seite, dessen Glauben ein Vorbild für Männer und Frauen wird. Ferner weist Bunschusch-Schramm darauf hin, dass Gott für sein Heil Männer und Frauen gleichsam begnadet, was aber unbeschadet der besonderen Rolle Marias für die Heilsgeschichte ist.
Für alle, die später hinzugekommen sind, heute geht es in der Sendereihe Katechismus um das Gebet Mariens. Zu Gast bei uns Pater Jörg Thiemann aus Maria Beinberg.
In einem dritten Punkt: Worte Mariens, ein Beispiel für unser Beten. Von Maria finden wir in den Evangelien weitere Worte. Als sie Jesus geboren hatte, kamen die Hirten, denen die Engel die frohe Botschaft verkündet hatten, um das Kind zu loben, zu preisen und anzubeten. Maria staunte über die Worte der Engel. Sie erwog alles in ihrem Herzen und dachte darüber nach. So wird es uns im Evangelium des Lukas berichtet. Als sie nach langem Suchen Jesus im Tempel wiederfindet, da erwog sie auch das, was sie erlebte, in ihrem Herzen. sie versteht manche Worte nicht sofort. Die Evangelien berichten damit von einem sehr großen Vertrauens Maria gegenüber dem, was sie erlebt. Sie zeigt sich nicht als eine Frau, die immer alles im Griff haben muss, sondern sie überlässt sich der Führung Gottes. Maria muss nicht auf alles, was sie erlebt, eine Antwort haben. Christine Bundschuh-Schramm schreibt: Wer das Ja des Glaubens einmal in Freiheit gesprochen hat, vollzieht dieses Ja nur ganz, wenn er mit Leib und Seele, mit seiner ganzen Person vorbehaltlos und vertrauensvoll auf Gott und sein Wort sich einlässt. Maria lässt sich in die Hände Gottes fallen und sie empfängt aus seiner Hand das Heil. Sicher soll auch diese Haltung Marias nicht dazu führen, unbedacht alles, was mir im Leben widerfährt, hinzunehmen. Es soll mich nicht davon abhalten, berechtigte Fragen zu stellen, die sich mir stellen im Leben oder im Glauben. Wohl aber sind wir eingeladen, wie Maria, völlig auf Gott zu vertrauen. Beten heißt, ich übergebe mein Leben immer wieder Gott. Ich halte ihm meine Fragen hin. Ich bin bereit, sie, wie Maria es tat, in meinem Herzen zu erwägen. Aufgrund des Artikels 2618 sind zwei wichtige Ereignisse im Leben Mariens herauszugreifen. Zum einen ist es die Hochzeit zu Kanaan. Herr, Sie haben keinen Wein mehr. Wir sehen hier, wie Maria gläubig betet und bei Jesus Christus Fürbitte einlegt. Jesus scheint Maria schroff abzuweisen mit dem Hinweis, dass seine Stunde noch nicht gekommen sei. Rohr schreibt zu dieser Szene: Wenn er sie anlässlich der Hochzeit zu Kana mit Frau anredet, dann will Johannes damit sagen, dass sie nicht nur Maria ist, sondern stellvertretend für alle vor dem Herrn steht. Sie kommt zu Jesus als die Bittende, denn nur er kann geben. Zunächst scheint er taub zu sein, aber sie ist zuversichtlich, dass Jesus für alles sorgen wird, was nötig ist. Dann aber verwandelt er Wasser in Wein. Zu den Dienern sagt Maria, was er euch sagt, das tut. Maria lädt die Diener und auch uns ein, auf das zu hören, das gehorsam und gläubig zu tun, was Jesus sagt. Jesus spricht zu uns auf vielfältige Weise. Wir können uns ausmalen, wie Maria dafür eintritt, dass die Menschheit mit mehr erfüllt wird als mit unfruchtbarem Leben, dass sie mit dem Geist erfüllt wird, den nur der Herr geben kann. Und der Herr enttäuscht sie nicht. Maria betet also dafür, dass unser Leben gelingt, dass unser Glaube erfüllend wird. Unser Leben wird erfüllend, wenn wir mit Jesus Mahl halten. Das Mahl zu Kana ist das Zeichen des Mahles, was wir feiern. Jenes der Hochzeit des Lammes, in dem Christus auf die Bitte der Kirche als seiner Braut Leib und Blut hingibt. So wie Maria Jesus bittet, so bittet auch die Kirche. Das andere Ereignis ist die Kreuzigungsszene. Frau, sieh dein Sohn. So sagt Jesus nach dem Zeugnis des Johannesevangeliums zu Maria. Jesus zeigt mit dieser Anrede so Rohr, dass die ganze Menschheit nach Golgotha kommen muss, um beim Herrn und seiner Kreuzigung zu sein. In und durch Maria stehen wir alle unter dem Kreuz. Rohr zeigt in seiner Interpretation, dass Maria die ganze Menschheit darstellt, Männer und Frauen. Niemals darf ihr Leben und auch ihr Beten nur Frauen als Beispiel vor Augen gestellt werden. Beten, so wie Maria es tat, also Gebet der Hingabe, ist Männern und Frauen zugleich aufgetragen. So ist auch zu verstehen, was in Artikel 2618 zu lesen ist. Zur Stunde des neuen Bundes wird Maria zu Füßen des Kreuzes erhört, denn sie ist die Frau, die neue Eva, die wahre Mutter alles Lebendigen. Besonders die Kreuzigungsszene zeigt, dass es nicht leicht ist, das Ja-Wort Gott gegenüber in schweren Zeiten durchzutragen. Hören wir auch hier Christine Bundschuh-Schramm. Zwischen dem Mädchen in Israel und der Frau unter dem Kreuz liegen Jahre des gelebten Lebens. Eines Lebens, in dem Maria schwere Stunden, das Dunkel des Glaubens und die Unbegreiflichkeit Gottes wahrscheinlich in reichem Maß erfahren hat. Unter dem Kreuz mag sie sich ähnlich gefühlt haben wie Abraham, der seinen einzigen Sohn, die einzige Garantie für die Erfüllung der göttlichen Verheißung, erfüllen sollte. Vierter Punkt: Maria betet mit den Aposteln. Maria erlebte nicht nur das Sterben ihres Sohnes, sie erlebte seinen Sieg über den Tod, seine Auferstehung. Nach der Auferstehung lesen wir in der Apostelgeschichte, dass sie nach der Himmelfahrt Jesu zusammen mit den Aposteln einmütig im Gebet verharrte. Maria hat auch in Gemeinschaft gebetet. Die Apostel wurden am Pfingsttag vom Heiligen Geist erfüllt. Sie konnten von da an Kraft des Heiligen Geistes ihr Werk vollbringen und ihrer Berufung folgen. Kraft des Heiligen Geistes konnten die Apostel auf ihre Weise das Wort Fleisch werden lassen, indem sie die Botschaft Jesu verkündeten und in seinem Namen handelten. Auch Maria war offen für die Gabe des Heiligen Geistes. So wurde sie die Mutter des Herrn. Maria ist auch die Mutter der Kirche. Durch die Gabe Gottes entsteht die Kirche, der Leib Christi. Im Glauben seiner demütigen Magd findet die Gabe Gottes, der Heilige Geist, die Aufnahme, auf die sie seit Anfang der Zeiten wartete. Öffnen wir uns dieser Gabe Gottes, dem Heiligen Geist, so wie Maria es tat, dann sind wir an unserem Platz, an unserem Ort Spender und Spenderinnen göttlichen Lebens, so wie Maria es war. Ich danke fürs Zuhören.
Magnificat, Magnificat. Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war die Sendereihe Katechismus. Wie und wofür hat Maria gebetet? Wir haben auf die Gottesmutter Maria geschaut, zusammen mit Pater Jörg Thiemann, Marienhiller Missionar und Wallfahrtsseelsorger in Maria Beinberg im Bistum Augsburg. Wenn Sie diesen Vortrag noch einmal hören möchten, Sie können eine CD bei Radio Horeb bestellen unter der 08323 96 75 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org und können dort unser Download- und Podcast-Angebot nutzen auf unserer Homepage www.horeb.org. Pater Jörg Diemann, Ihnen herzlichen Dank. Dürfen wir Sie zum Abschluss noch um den Segen bitten?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, liebe Frau Kuhl, ich möchte Ihnen jetzt gerne am Schluss des Jahres den aaronitischen Segen spenden. Wünsche Ihnen dabei einen guten Beschluss des Jahres 2011 und einen guten Beginn des neuen Jahres 2012. Der Herr segne und behüte Sie. Der Herr lasse sein Angesicht über Sie leuchten und sei Ihnen gnädig. Der Herr wende Ihnen sein Angesicht zu und schenke Ihnen allen Heil. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, segne und behüte sie der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Vielen Dank und alles Gute auch Ihnen, Pater Jörg Diemann. Auf Wiederhören, sagt Marion Kuhl.